What does the M stand for in M. Night? It stands for Manoj, which is a very common name in India. It's not quite as common as Michael or something here, but it's pretty common. Everyone would mangle it in school. They call me Mango or a million things, and so it kind of abbreviated to M eventually. What was M. Night Shyamalan's first movie? It's a feature called Praying with Anger. And we shot it in India. I was 21 years old. And we kind of did it the kind of classic way, you know, friends and family and borrowed and did everything we could. And there was one moment that I remember where I was really down and I was, you know, didn't know what I was doing. And the sound guy came over, the Indian sound guy, and said, "You remind me of Steven Spielberg when he came and he shot Close Encounters." And I was like, that like pumped me up, and you know, it's just a words of encouragement, but it felt like he had ordained me to be something special or something, because he used the word Steven Spielberg, who's like a god to me. So it really made a difference, and I, you know, got all excited, and then we finished the movie.
Irrt Cuts, den kritischen Filmpodcast, ein neues Special mit Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Moritz Stock.
Hallo.
Und wir sprechen über the one and only M. Night Shyamalan. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir ein Special machen. Wir müssen uns ein bisschen entschuldigen, dass jetzt länger keins kam. Wir hatten eigentlich Coppola geplant für Ende August. Das mussten wir dann auf Ende September schieben, dachten dann, okay, irgendwen müssen wir reinschieben, machen wir irgendwas Chilliges, aber dann hat auch Shyamalan irgendwie gut gepasst, weil Trap gerade in den Kinos ist, also haben wir jetzt davon 1000 Filme uns angeschaut und sprechen jetzt über den. Das ist einer, ich habe mich lange drauf gefreut, dass wir mal dieses Special machen, ein Regisseur, der unglaublich oft, finde ich, wieder auftaucht. Es ist wieder ein neuer Shyamalan-Film draußen, der nicht richtig tot zu kriegen ist, der so umstritten ist, den Leute verteidigen, aber fast niemand, habe ich das Gefühl, kann ihn so richtig lieben. Die Leute, die ihn hassen, schauen trotzdem aber alle seine Filme an. Also ganz, ganz interessant, und ich freue mich total, mit euch jetzt über den zu reden. Moritz, schön, dass du da bist. Wie ist denn so deine Geschichte mit Shyamalan? Weißt du, wann du das erste Mal von dem gehört hast?
Mir geht es ein bisschen wie dir. Es ist irgendwie so eine schillernde Gestalt, wo ich auch immer mich irgendwie auch freue, wenn er auftaucht oder wenn ein neuer Film kommt. Und ich habe auch, das ist auch nicht bei allen Filmemachern so, teilweise sehr klare Erinnerungen an die Rezeptionssituation von bestimmten Filmen. Zum Beispiel an The Sixth Sense, glaube ich, auf ProSieben geguckt und wusste auch nichts über den Film. Ich weiß auch nicht genau, wann das war. Wahrscheinlich ist es 2001 oder so gewesen, wo ich da aber auch mitten in der Nacht alleine und dann so total auch überfahren wurde von diesem Twist. Und ich dann auch so danach sofort irgendwie dachte, ich muss diesen Film jetzt nochmal gucken. Und ich weiß, dass ich ihn dann auch nochmal geguckt habe mit Zettel und Stift und dann sozusagen jeden Frame nochmal durchgegangen bin. Und dann auch nochmal so eine andere Art des Filmesehens, was so, glaube ich, so einfach unterbewusst, obwohl ich die Begriffe nicht kannte, so Dramaturgie, okay, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Warum bin ich so mitgegangen, obwohl es eigentlich auch eine gleichzeitig laufende zweite irgendwie Erzählebene gibt? Und das hat mich alles so überrascht. Das fand ich damals, als ich noch jung war, schon noch sehr innovativ. Und dann ist es irgendwie, war es irgendwie immer Gesprächsthema in der Zeit, als er einen neuen Film rausgebracht hat, weil sie halt auch immer so gebaut waren, dass man darüber reden musste. Und das schafft er eigentlich bis in die Gegenwart.
Ja, total, ne? Du bist übrigens Medienwissenschaftler, du warst schon öfter hier auch zu Gast in verschiedenen Folgen, bist auch viel immer mit so TV- und Seriensachen betraut. Hast du das Gefühl, dass du dir einen besseren, weiß nicht, Zugang zu Shyamalan erarbeitet hast, so je professionalisierter du an das Thema Film und so rangegangen bist? Oder, also wie hat sich das vielleicht so bei dir so entwickelt? Das würde mich noch interessieren. Also hast du ja gerade gemeint, Sixth Sense gesehen als Kind und dann war er irgendwie da. Dann war er ja aber auch mal wieder weg und kam dann nochmal wieder.
Ja, ich glaube, es wird bei ihm viel auch über dieses Twist, was dann ja eher so dramaturgisch, Narration, diese Ebene betrifft. Aber was sich dann auch mehr und mehr rausgeschält hat, was ja auch heute viel mehr diskutiert wird, dass er eigentlich, finde ich, ein viel stärkerer und besserer Techniker ist, was sozusagen auch Wahl von Einstellungen, Wahl von Gestaltung von Atmosphäre, also sehr stark auch visueller Erzähler ist, als jetzt so diese reine Plot-Ebene. Die nutzt er natürlich sehr effektiv, aber ich glaube, dass da diese, wie er eigentlich diese Filme erzählt, wie langsam gerade seine Anfangsfilme auch sind, das hat sich für mich bewusster, das hat man natürlich irgendwie so mitgenommen, aber bewusster in Worte gefasst erst später, dass es nicht einfach, wie er manchmal vielleicht getan wird, so ein B-Movie-Trash-Regisseur ist, sondern dass das schon ein sehr kompetenter Fachmann ist, würde ich sagen.
Lukas, wie war das bei dir? Du bist Filmkritiker, du hast wahrscheinlich eine lange Geschichte mit diesem Regisseur irgendwie.
Eigentlich gar nicht so wirklich. Natürlich habe ich diese Filme schon früh gesehen. Ich glaube, ich habe hier schon ab und zu von den File-Sharing-Eskapaden meines Vaters erzählt. Und ich weiß, dass auch Signs und Unbreakable beides so Filme waren, die dann früh irgendwann auf so Rohlingen bei uns im Wohnzimmer lagen, die ich ganz oft geschaut habe. Also so Sachen wie The Glass House lagen da eben auch rum. Und dass ich diese Filme schon faszinierend fand. Und dann erinnere ich mich später, dass der so ein designiertes Hassobjekt war, dass man in Foren und im Internet wirklich wahnsinnig zornig auf diesen Menschen war. Und das brach dann mit der Zeit aber doch so wieder so ein bisschen auf. Und ich glaube, das war die Phase, wo ich echt wirklich damit begann, mich näher mit ihm zu beschäftigen. Und was ihr schon angesprochen habt, dass es da keine verhärteten Fronten gibt, dass es so eine Volatilität der Urteile ist. Also, dass auch manchmal Leute, die sonst irgendwie bei vielen Filmen von ihm skeptisch waren, plötzlich von einem dann doch überzeugt sind, das finde ich schon irgendwie faszinierend. Er ist so ein Stachel im Fleisch des Mainstreams. Wie du schon beschrieben hast, die Leute rennen doch immer wieder rein und haben irgendwie ganz radikale Reaktionen. Und ich glaube, das ist schon irgendwie faszinierend. Darüber hinaus möchte ich natürlich sagen, dass B-Regisseure natürlich ganz oft kompetent handwerklich sind. Und ich weiß gar nicht, wo der da Widerspruch bestehen soll. Aber gut, darüber diskutieren wir vielleicht später.
Ja, ich weiß gar nicht, wann man den so auf dem Schirm hat. Ich denke auch, es war früh. Es war so, dass ja diese Pro-7-Zeit, Moritz, die du ansprichst, Sixth Sense, Unbreakable, dieser dramatische Turn von Bruce Willis irgendwie, ne, der da ja auch so ein bisschen mit einhergegangen ist, das habe ich auch schon mitbekommen. Und ich weiß noch, in Science waren wir auch im Kino damals tatsächlich in diesem Film. Und das ist ja, fände ich irgendwie interessant, weil wie alt war ich da? Der ist 2002 rausgekommen, 14 so. Irgendwie krass, was das für eine andere Kinozeit war. Oder heute würde man sagen, so ein Film, die sind da auf so einer Farm und dann kommen vielleicht Aliens und so. Und wir als 14-Jährige rennen da irgendwie alle rein. Da mit Mel Gibson, ne, spielt da die Hauptrolle. Also so junger Joaquin Phoenix mit dabei. Ganz andere Zeit des Kinos, finde ich, auch wenn man so seine frühen Filme anguckt, sich so merkt, ah, dieses Spielbergige, was er, glaube ich, immer noch hat, aber was da so ganz stark ist, so, also ganz neue Themen sind mir jetzt auch so aufgefallen, als ich die Filme gesehen habe, vor allem Familie, also was das alles für Trennungs- und Eltern-Kinder-Dramen irgendwie sind, ist mir früher nicht so aufgefallen, aber da habe ich das mitbekommen irgendwie und dann dieser Last Airbender-Flop, diese Geschichte irgendwie. Da war ich aber auch nie so drin in dieser Ursprungsserie. Habe ich auch viel, viel später gesehen. Aber dann habe ich es genau wie du gesagt hast, Lukas, so mitbekommen, alle hassen den. Der ist so ein Witz, so eine Witzfigur irgendwie. Und ich hab da, glaube ich, auch voll mit eingestimmt damals so im Anfang der Filmkritik. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, was gesehen und auch gedacht, ah, das ist ja richtiger Schrott und weiß ich nicht was. Aber ich fand dann The Visit zum Beispiel, als er wieder zurückkam, schon echt gruselig und ganz gut. Und dann habe ich das so ein bisschen am Rande mitverfolgt, dass es ihn jetzt wieder gibt und er wieder da ist, aber viel von dem auch nicht gesehen, bis dann Old kam. Und seitdem gucke ich auch wieder alles von ihm. Und ganz komisch für mich, dieser Regisseur. Also ich glaube, da müssen wir wirklich drüber reden, warum ist das so eine Sonderfigur? Weil immer, wenn ich das Gefühl habe, man will ihn jetzt richtig mögen, man will sich da so richtig fallen lassen, ist es einem dann doch zu blöd. Dann denkt man doch, das kann ich jetzt nicht, das ist mir doch zu dumm geschrieben oder zu schlecht gemacht oder das finde ich irgendwie doch nicht gut. Und dann aber habe ich das bei diesen Filmen ganz oft, dann denke ich zwei Tage später darüber nach und dann kommen diese Themen, so diese unterschwelligen Themen, die in den Filmen so drin sind, auf einmal so hoch und ich denke so, ah, Trap und der Vater und der Star und er selber hat seine Tochter damit aufgestellt und diese seltsame Wand zwischen der Populärfigur und der Alltagsfigur, irgendwie sowas. Also ich habe dann wie so späte Vision nochmal so von diesem Film und denkt dann, ich muss den eigentlich nochmal schauen. War der wirklich so schlecht? Also ich finde das ganz beeindruckend und ich finde es ganz toll auch, dass er so viel macht. Also ich finde immer so Regisseuren wie Yorgos Lanthimos hätte es gut getan, alle zwei Jahre einen Film zu machen. Ich finde, das sind nicht so Leute, also wisst ihr, Leute, die so klare Ideen haben und dann so transgressive Filme machen wollen, die so ein bisschen die Leute auch verstören. Das kann man gerne öfter machen. Und Shyamalan ist einer, der es halt wirklich auch hinbekommt. Lukas, willst du uns erstmal so ein bisschen erzählen, wer ist das denn überhaupt?
Natürlich gerne. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Könnten wir noch an Wunder glauben? Wären wir dazu in der Lage? Würden Gott und 1000 Erzengel sich vor uns auftürmen, müssten wir nicht zwangsläufig an einen Spezialeffekt, an ein Medienspektakel, an eine Illusion oder an Wahnsinn denken? Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht, erklärt Jesus seinen Jüngern im Johannesevangelium, Kapitel 4, Vers 48. Er heilt den Sohn eines galiläischen Beamten mit den Worten: Geh, dein Sohn lebt. Mehr sagt und tut er nicht. Es heißt dann weiter: Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und machte sich auf den Weg. Der Sohn ist dann wirklich wohl auf, und man kann kaum sicherer sein, ob das jetzt durch Jesus passiert ist, durch Jesus' Worte oder durch den Glauben an die Worte. Sprich ein Wort, so wird meine Seele gesund. Bei US-Regisseur M. Night Shyamalan ist der heilende Sprechakt das Erzählen. Erzählen ist die Antwort auf die große Frage seines Kinos: Wie kann man dem Leid der Welt begegnen? Seine Helden sind Verwundete auf der Suche nach Linderung ihrer Schmerzen und Vergebung für ihre Fehltritte. Seine Schurken bemerkenswerterweise auch. Der Mensch ist formbar, und wenn sein Kino oft Twists enthält, dann weil der Mensch sich wandeln kann, weil der Glaube die Dinge und Zustände transformiert. Gut und Böse sind bei ihm gleichermaßen Reaktionen auf den Schmerz. Sein Kino ist eines, das zurückblickt, Versehrungen aufdeckt und so der Krise der Gegenwart entgegentritt. Wie wird aus Eschatologie wieder Teleologie? Diese Krise der Welt, die immer auch Krisen der amerikanischen Familie sind. In der Welt, die er beschreibt, sind Beziehungen in Gefahr und verschmelzen mit globalen Katastrophen. Ein Beispiel für die Wunder seiner Erzählwelten. Die Serie Servant zeigt eine Frau, die ihr Kind verloren hat und als Ersatz eine Puppe mit sich trägt, die sie für das tatsächliche Baby hält. Ihr Ehemann spielt mit, um ihre Psyche zu schonen, aber sehnt das Ende der Illusion herbei. Dann geschieht das Wunder, eine neue Haushälterin stößt zur Familie, und als der Ehemann sich über die Wiege beugt, ist aus der Puppe plötzlich ein echtes Kind geworden, als wäre Pinocchio so viel mehr als ein altes Buch. Ob es sich wirklich um ein Wunder oder vielleicht doch um Kindesentführung durch das neue Kindermädchen handelt, ist nicht auf den ersten Blick klar und auf den zweiten Blick vielleicht auch die falsche Frage. Wichtig ist die einzigartige Transformation, die die Innenwelt eines Menschen, seine innere Erzählung der physischen Wirklichkeit angleicht. Sicher ist, dass Shyamalan tendenziell auf der Seite der Geschichten steht und dass die Kritiker, die Skeptiker, die Bedenkenträger, die Zyniker und die Fanatiker des Faktischen in seinen Filmen bekehrt werden sollen. Wir brauchen keine Aufklärung, sondern hin und wieder einen starken Lichteinfall und etwas Sinn für das ferne Licht, schreibt Botho Strauß, und ich glaube, Shyamalan würde ihm zustimmen. Der am 6. August 1970 in der indischen Küstenstadt Mahe geborene Manoj Niliyatu Shyamalan war stets Nussgießer und Opfer von Geschichten. Seine Karriere folgt einer Dramaturgie, kennt Aufstieg, Fall und Wiederauferstehung. Shyamalans Eltern migrieren von Südindien in einen Vorort von Philadelphia und wurden Ärzte. Sein Vater Kardiologe, seine Mutter Gynäkologin. Der kleine Manoj wird auf die strikte römisch-katholische Privatschule Waldron Mercy Academy geschickt. Aus der hinduistischen Tradition seiner Familie und dem Katholizismus der Lehranstalten entwirft er eine eigene synkretistische New Age-Religion. Er selbst begreift sich nicht als religiös, sondern erklärt in einem Variety-Interview: Ich habe vor kurzem realisiert, dass ich Religion als Mythologie betrachte. Wenn ich Geschichten erzähle, bekehre ich nicht. Kinder werden in seinem Kino später eine große Rolle spielen. Sie glauben noch an Wunder, sie sind noch empfänglich für die Macht der Fiktion und haben noch nicht jenen Panzer aus Skepsis und Zweifel aufgebaut, der meist Erwachsensein genannt wird. Sie sehen, was anderen verborgen bleibt. Ihnen stehen die Übergänge zwischen den Welten weit offen. Schon früh spielt Shyamalan mit der Super-8-Kamera seines Vaters und beginnt bereits als Kind erste Kurzfilme zu drehen. Filme von Steven Spielberg und Alfred Hitchcock werden zu Epiphanien. Früh entschließt sich der Junge nicht, wie von seinen Eltern gewünscht, Arzt oder Anwalt, sondern Regisseur zu werden. Die erste Geschichte über Shyamalan ist die des unentdeckten Künstlers. Die Erzählung vom Geheimtipp. Jahrelang steht er kurz vor dem Durchbruch. Noch als Student beginnt er mit der Arbeit an seinem ersten Spielfilm, dem autobiografisch geprägten und von seinen Eltern mitfinanzierten Praying with Anger. Shyamalan sieht sich nie als Außenstehender der Erzählzusammenhänge, die er beschreibt. Er ist Teil seiner filmischen Welten und absolviert nicht nur Hitchcock-artige Cameo-Auftritte, sondern spielt oft sogar entscheidende Figuren in seinen Filmen. Hier standen etwa Woody Allen oder Spike Lee Pate. Sein Debüt über einen jungen Mann zwischen West und Ost bleibt dabei jedoch seine letzte Hauptrolle. Sein nächstes Drehbuch Labor of Love wird nie verfilmt. Sein zweiter Film, die etwas überzuckerte Trauerverarbeitung Wide Awake, entsteht für Miramax und gerät zum Flop. Für Columbia Pictures vollendet er das Drehbuch zum Kinderfilm Stuart Little. Erst mit der Geistergeschichte The Sixth Sense beginnt eine neue Erzählung, die vom Wunderkind. Shyamalan ist noch nicht 30 Jahre alt, als er den zweiterfolgreichsten Film des Jahres 1999 und einen der bis dahin 10 erfolgreichsten Filme aller Zeiten dreht. Die Kritik ist begeistert, 6 Oscar-Nominierungen folgen. Es ist seine erste Zusammenarbeit mit Komponist James Newton Howard, der mit seiner Musik immer wieder der rhythmische Herzschlag von Shyamalans Filmen sein wird. Auch Kameramann Tak Fujimoto wird noch mehrfach an seinen kurzen Plansequenzen mitwirken, auch wenn ihn später andere Star-DOPs wie Roger Deakins, Christopher Doyle oder Peter Stuschitzky beerben. Am 5. August 2002 wird das Magazin Newsweek Shyamalan zum nächsten Spielberg erklären. Kindliche Wunder, familiäre Bande, ein Hang zum Sentiment, klare, narrativ eingefärbte Kamerabewegung, ein Sinn für wohldosierte Grausamkeit, Erfolg an den Kinokassen, 2 sanfte Finger am Puls Amerikas gerade nach dem 11. September 2001. Ganz abwegig scheint der Vergleich damals nicht. Shyamalan ist sogar im Gespräch für Filme wie Indiana Jones 4 oder Harry Potter. Doch natürlich wird die Zuschreibung ihm zum Verhängnis. Nach The Sixth Sense dreht er noch 3 Filme für Disney. Die Superheldenanalyse Unbreakable wieder mit Bruce Willis, Science mit Mel Gibson über Aliens und eine Glaubenskrise und den umstrittenen Mystery-Erfolg The Village von 2004. Dann zweifelt die Produktionschefin Nina Jacobson an seinem Drehbuch zu Lady in the Water und Shyamalan zieht gekränkt zu Warner Brothers weiter. Der Film floppt finanziell und kritisch. Spätestens hier beginnt ein neues Kapitel, die Geschichte vom langen Absturz, vom zunehmend unpopulären, von Kritiker und Publikum verschmähten Projekten, die als selbstverliebt, aufgeblasen und prätentiös gelten. In der frühen Rezeption schwebt Shyamalan über den Dingen, gilt als Innovator. Mit den melancholisch getragenen Horrordramen The Sixth Sense, Science und Unbreakable hat M. Night Shyamalan ein eigenes Genre begründet, schrieb Filmjournalist André Götz. Dann wird Shyamalan zum designierten Spott- und Hassobjekt. Die Kritik reagiert ein wenig beleidigt, als hätte sie auf das falsche Pferd gesetzt. Das Publikum erkennt einen eingefahrenen Routinier, bei dem die Überraschung zur Konvention wird und damit auch einen überführten Scharlatan. Wenn Shyamalan wirklich gescheitert ist, dann immer mit einer gewissen Latenz. Zunächst werden seine Projekte tendenziell größer und kostspieliger. Die Umweltparabel The Happening entsteht 2008, sein erster Film mit R-Rating will eine neue Härte erproben. Die Legende von Aang, die Adaption einer populären Animationsserie, wird sein erster richtiger Blockbuster. Bei After Earth von 2013 ist Shyamalan vor allem eine Art Erfüllungsgehilfe für Superstar Will Smith und seinen Sohn Jaden. The Visit von 2015 wirkt danach wie eine Implosion. Aus 130 Millionen Dollar werden plötzlich 5. Shyamalan sucht seinen Platz in der Filmbranche von heute. Der Found-Footage-Film entsteht für die Indie-Horror-Experten von Blumhouse Productions. Shyamalan steuert selbst Geld bei und belastet sein privates Anwesen mit einer Hypothek. Seine Filme spielen meist in und um Philadelphia, The Last Airbender vielleicht mal ausgenommen. Sein Homebase ist ein aufwendig restauriertes Georgian-Revival-Haus nahe der Stadt. Auch während der Dreharbeiten fährt er abends nach Hause zu seiner Familie. Seine Filme haben oft ebenfalls einen überschaubaren Radius und spielen über lange Zeit innerhalb von begrenzten Arealen. Ein Stück Strand, ein Stadion, eine Waldhütte, eine Farm, eine Wohnanlage, ein kleines Dorf. Lange Reisen sind immer eine Reaktion auf Gefahren und selbst gefährlich sein. Kino verschmäht die Größe, die globale Perspektive und erstaunlicherweise auch das Holistische, sondern ist verliebt in das Individuum und seine Perspektive. Er inszeniert immer wieder allumfassende Apokalypsen, die nur in ihrer Wirkung auf eine Familie wirklich greifbar werden, die Sünden der Welt auf den Schultern eines Einzelnen. Die ferne Welt ist in diesen Filmen meist ein Medieneffekt, etwas Vermitteltes, und die kommende Katastrophe spiegelt sich in Schlagzeilen, vor allem aber in Fernseh- und Videobildern ab. Von Alien-Invasionen und zerstörerischen Flutwellen, von Massensuiziden und Mordserien erfährt man über den Fernseher oder vielleicht auch über Video. Bilder der Gewalt präfigurieren das Kommende, den kommenden Schrecken und werden Teil der kollektiven Paranoia. Bei Shyamalan sind Bildschirme und Leinwände Türen. Eine Ebene verwandelt sich in eine andere. Dass er mit The Visit einen Found-Footage-Film dreht, erscheint da nun naheliegend. Sein Kino hat immer auch eine Grundkünstlichkeit. Die Menschen in seinen Filmen reden wie Menschen in Filmen. Ihre Sätze sind ein wenig zu komplex und zu einstudiert für die jeweilige Figur. Das ist eine Dimension des Theatralen, ein ästhetisches Eigengewicht, das sich gegenüber der Wirklichkeit behauptet. Und die Figuren sprechen oft direkt zur Kamera in Einstellungen, die enger sind als Close-ups und zu offen für eine Detailaufnahme. 2017 entsteht der Thriller Split, der nicht nur ein erneuter Kassenschlager ist, sondern auch ein eigenes filmisches Universum eröffnet. Auch wenn Shyamalans Ambitionen immer so nackt wie die von Sportlern sind und er den Künstler immer auch als Könner, als High-Performer begreift, wäre es wohl falsch, wirklich die oftmals kolportierte Comeback-Geschichte zu erzählen, denn da ist mehr Kontinuität als Neuerfindung. Die Zeit hat lediglich eine Schicht von Prestige und Hype abgetragen, unter der übrig bleibt, wie viel und wie wenig Schnittmenge Shyamalans Ästhetik wirklich mit der Sensibilität einer breiten Öffentlichkeit gemeinsam hat. Die Split-Fortsetzung Glass von 2019, der Fantasy-Thriller Old von 2021, die Apokalypsen-Geschichte Knock at the Cabin von 2021 und sein neuer Film Trap stoßen auf gemischte Echos. Glauben kann seinem Wesen nach nicht begründet sein. Er speist sich aus sich selbst, er wagt den Sprung in die Leere. Bei vielen Kinogängern erzeugt Shyamalans Kino Widerstand. Der klingt dann ein wenig wie Georg Seslin in seiner etwas enttäuschten Rezension zu The Happening. Mehr und mehr erweisen sie sich als gute Nachtgeschichten eines mehr als naiven Esoterikers. Im sanften Grusel obsiegt der liebende Trost, die Versöhnung zwischen Mensch und Geistern, zwischen Geschichten und Kosmos. Nicht aufwachen, sondern gut weiterschlafen. Je weniger das Märchen funktioniert, desto deutlicher wird das Programm. Man kann Shyamalan viel vorwerfen, aber er ist sicher einer der aufrichtigsten Filmemacher unserer Zeit. Ist Aufrichtigkeit eine ästhetische Qualität? Ist der Kampf mit offenem Visier mutig, naiv oder verzweifelt? Von Picasso stammt der Satz, Kunst ist eine Lüge, die uns die Wahrheit begreifen lässt, während Shyamalans Entsprechung Kunst ist eine Wahrheit, die uns die Lüge begreifen lässt, sein könnte. Liegt da eine Puppe oder ein Baby oder eine Puppe, von der eine traurige Mutter durch ihren Schmerz glaubt und glauben muss, dass die Puppe ihr Baby ist, wodurch die Puppe tatsächlich mehr wird? Das ist die Frage, die wir uns bei M. Night Shyamalan stellen müssen. Und ich bin sehr gespannt, was eure Antwort sein wird.
Vielen Dank für diese Vorstellung, wie immer. Moritz, gibt's noch was, das du, bevor wir durch die Filme durchgehen, hier reinschmeißen möchtest? Gibt's was, was du thematisch besonders interessant findest, vielleicht an Shyamalan oder so?
Einiges hat Lukas auch schon erwähnt, über das wir gleich auch sprechen werden sicherlich. Aber was auch immer wieder in der Rezeption aufgetaucht ist, ist diese Aufrichtigkeit. Das habe ich auch in Podcasts oder in Texten immer wieder gehört. Die erinnert an dieses New Sincerity-Ding, was David Foster Wallace auch mal geschrieben hat, wo er auch für so eine Form von Aufrichtigkeit plädiert hat. Und das würde ich einen ganz kurzen Auszug aus diesem Text, den David Foster Wallace geschrieben hat, wo er geschrieben hat, die neuen Rebellen können Künstler sein, die gähnen, Augen verdrehen, cooles Grinsen, Ellbogenknuffe und die Parodien begabter Ironiker riskieren. Das, ach wie banal, die Vorwürfe der Sentimentalität und des Melodrams riskieren, der übertriebenen Gutgläubigkeit, der Schwäche. Und da dachte ich, das passt zu vielen Phasen. Also er ist, glaube ich, jemand, der sich immer sehr irgendwie offenlegt in seinen Manierismen, der so viel kritisiert wurde. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel auch Trap anguckt, habe ich so das Gefühl, es ist keiner, der sich anpasst, der sich so jetzt tatsächlich in irgendeine Box sperren sagt und macht, okay, ich mache jetzt den Mainstream-Thriller. Ich habe immer das Gefühl, dass er dann doch irgendwie weitergeht, seine eigene Stimme, das, was er spannend findet, das, was er aufregend findet. Und auch diese Sentimentalität. Ich habe so erst gedacht, das verschwindet irgendwie, weil ich auch so das Gefühl hatte, später werden die Filme so ein bisschen zynischer und auch brachialer, aber es scheint doch immer irgendwie durch und ich dann auch selbst manchmal drauf gucke und denke, die dramatischen Untertöne, zum Beispiel in Old, ist das doch irgendwie albern, wo man auch immer so einen Spruch machen kann, das ironisieren kann. Ich habe immer schon das Gefühl, dass da doch irgendwie so eine Ernsthaftigkeit drin ist, die mir dann doch gefällt, also die ich dann irgendwie mag, wo da jemand wirklich irgendwie offen ist.
Es ist komischerweise, oft habe ich das Gefühl, so ernsthaft überlegt, aber albern geplottet. Also das Thema, um das es geht, die Situation, in der man sich befindet, das ist oft irgendwie ernsthaft. Und die Figuren sind auch ernsthafte Figuren, die dann versuchen, da rauszukommen oder da durchzukommen oder so. Aber das, was die machen, also was sie sich dann überlegen, wie sie da durchgehen, wenn wir uns das bei Knock at the Cabin anschauen oder wenn wir uns das bei Trap anschauen oder bei Old auch überlegen, so, das ist oft so, dass man, wie du vielleicht gesagt hast, Lukas, sie reden wie Filmfiguren. Man schaut so auf so klassische Horrorfilmfiguren, bei denen man so denkt, mach es doch anders, das ist doch jetzt bescheuert, was soll das denn? Man kann oft gar nicht glauben, dass sie jetzt diese OP-Szene da an Old machen, wo sie mit den Fingern die Wunde aufhalten, um den Tumor dann daraus zu ziehen. Und das ist, glaube ich, das, woran man sich dann stören kann, wo man so hin und her gerissen ist, weil einen diese emotionale Ebene, glaube ich, manchmal wirklich reinzieht, dann wird man von diesem Geplotte wieder so abgestoßen. Deswegen ist man immer in so einer ganz komischen Dazwischen, finde ich, bei Shyamalan. Und das macht aber, glaube ich, den Reiz dann auch oft aus. Und manchmal kann man das mehr verzeihen und manchmal weniger.
Ich finde es tatsächlich faszinierend, diese Figuren, die so komplett ernst genommen werden, die aber oft trotzdem so archetypische Dimensionen haben, die also trotzdem irgendwie aus Commedia dell'arte stammen könnten und so zugespitzt sind. Und das finde ich irgendwie interessant, dass er dann oft denkt so, und selbst wenn ihr begreift, dass die von irgendwelchen Traditionen, von irgendwelchen Mustern, von irgendwelchen Urtypen irgendwie stammen, selbst dann muss ich sie ernst nehmen. Und ich finde, man merkt das auch gerade in den frühen Filmen, also wenn wir gleich über The Sixth Sense reden, wie ernster da diese alleinerziehende Mutter und ihr Schicksal nimmt, das ringt mir doch großen Respekt ab. Und ich habe irgendwie über das nachgedacht, was gerade gesagt wurde von Moritz. Ich finde, er hat schon in der Mitte seiner Karriere so eine Phase, wo er versucht, sich anzupassen, wo er dem Zeitgeist so ein bisschen verzweifelt nachläuft. Und ich habe das Gefühl, in seinem aktuellen Kino in den letzten Jahren kommt so eine gewisse Gelassenheit rein und eine spielerische Dimension, die vorher nicht genauso drin war. Also er ist ja jemand, der tendenziell, würde ich sagen, ganz stark in Bewegungen denkt, in Einzelsequenzen. Also wir haben immer diese kleinen Miniaturen, wo die Kamera überlang fährt und wir wissen, die beginnt irgendwie bei einem Gesicht und geht dann irgendwie zum Beispiel über den Strand und endet bei einem anderen Gesicht und damit haben wir was über die Beziehung zwischen diesen beiden Figuren erzählt. Und ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ist er da fließender und offener und irgendwie, ja, verspielter einfach geworden. Aber er hat auch akzeptiert, dass er irgendwie nicht mehr zur Zeit gehört. Also ich habe das Gefühl, ab 2015 sind da so viele Gags über das, was die Leute von heute machen. Und es ist immer so ein bisschen cringy, aber es ist auch immer so ein bisschen wie so ein sympathischer Daddy irgendwie. Ich meine, das wird ja jetzt in Trap sehr explizit, aber ich finde, das merkt man ab The Visit, so diese Feststellung, okay, ich bin nicht mehr jung, jetzt kann ich was anderes tun. Das fand ich schon ganz interessant zu sehen.
Es ist halt ganz ironisch, dass Trap halt so zufällig perfekt den Zeitgeist trifft, ne, mit dieser Taylor Swift Eras Tour. Also, das hätte man gar nicht, also, es war ja klar, dass sie die macht irgendwie, aber das hätte man fast gar nicht so gut irgendwie planen können, finde ich, wie man jetzt denkt, ah, krass, das ist ja wirklich so total im Zeitgeist drin, aber genau, es geht auch um Dad-Jokes und so weiter. Ich habe auch, wie ging es euch denn dabei, die Filme jetzt nochmal zu schauen? Weil Lukas, du hattest mir im Vorfeld so geschrieben, ah, das war eigentlich recht unterhaltsam, die nochmal zu gucken. Und ich hatte so das gegenteilige Gefühl, dass ich bei Shyamalan auch immer denke, also, man könnte das quasi positiv auslegen und sagen, es hat eine Ernsthaftigkeit, es hat eine Wildheit, man weiß nie ganz, was man kriegt. Gerade wurde etwas noch ernst genommen, dann wird es wieder überzeichnet. Andererseits merke ich aber auch bei diesen Filmen so, irgendwie leben die halt auch krass vom grundsätzlichen Konzept, vom Aufbau am Anfang, dann so ein Twist oder eine andere Ebene am Ende, die irgendwie cool ist. Und dann sind das oft halt echt auch einfach nur so patente Thriller, bei denen man weiß, ah, jetzt ist eine Tür abgeschlossen, jetzt muss der Schlüssel gefunden werden, jetzt hängt man nochmal an der Koralle fest, jetzt passiert dies und das, jetzt hat einer ein Messer, so ungefähr. Also man kann einerseits sagen, das ist unterhaltsam. Ich fand's auch recht öde über weite Strecken und war gar nicht so begeistert, wie ich am Anfang war, wo ich dachte, ah, jetzt guckt man sich das irgendwie alles nochmal an, sondern dachte, ja, okay, es ist halt auch so ein Stationenablaufen irgendwie, was auch irgendwie so eindimensional ist. Also einerseits sagt man, er hat so tolle Ideen, andererseits kann man auch sagen, die Filme sind irgendwie auch sehr gleichförmig oft.
Also ich habe das wirklich, wie ich schon, also ich lasse natürlich auch gleich Moritz sprechen, aber ich habe das tatsächlich überhaupt nicht so erlebt, weil er so gut darin ist, Einzelsequenzen zu basteln, weil er so einzelne Sachen, die so wie Kurzfilme, wie Miniaturen funktionieren, die ganze Zeit uns aufstellt. Und wenn dann jemand auf die Hand filmt, die gleich vielleicht gegriffen wird von einem Menschen oder einem Monster, dann ist das einfach aus der Form heraus für mich schon spannend gewesen. Natürlich sind da auch Filme bei, die mich ziemlich genervt haben. Also gerade durch Wide Awake zum Beispiel habe ich mich sehr gequält. Aber er ist, finde ich, so gut darin, einzelne Sequenzen aufzubauen und seinen Film wirklich nur aus diesen Sequenzen bestehen zu lassen, dass die für mich sehr viel Wiederschauwert ist vielleicht die seltsame Service-Kategorie, die da oft aufgeworfen wird, hat. Aber ja, ich habe auf jeden Fall bei keinem Film diesmal gedacht, außer vielleicht halt bei so Sachen wie Legend of Aang, also Last Airbender. Meine Güte, warum muss ich das nochmal schauen? Also für mich war das in den meisten Fällen eher etwas, das mir mehr geholfen hat. Und ich finde, an einem Film wie The Sixth Sense sieht man ja auch, wie wenig abhängig die von ihren Twists sind.
Ja, ich fand es irgendwann, weil ich in so kurzer Zeit viele geguckt habe, auch ein bisschen anstrengend, weil auch manchmal so diese Artificialität, aber andererseits gerade so die Frühphase fand ich dann doch, wenn er noch mehr so ins Melodram geht, recht abwechslungsreich. Wenn er dann dieses Extended Universe aufmacht mit Split und Glass, da war ich dann irgendwann wirklich raus und auch genervt und das hat mich alles irgendwie nicht interessiert. Auch Legende von Aang hat mich fast irgendwie so traurig gemacht, weil ich das Gefühl hatte, das ist alles, was er da machen soll, ist nicht das, was er kann, wo er gut ist. Er ist nicht der epische Fantasy-Regisseur. Und da war ich dann auch schon so ein bisschen verloren, wurde dann aber wieder aufgeweckt, irgendwie mit diesen 5 Millionen The Visit Produktion und dann diesen irgendwie kleinen Thriller, High-Concept-Filmen, die, wie Lukas sagt, immer dann doch wieder so interessante Momente, Ideen haben und auch, das würde ich sogar auch bei Trap sagen, so die einzelnen Miniaturen sind, finde ich, extrem effektiv, wie sie miteinander verzahnt werden. Ja, da kann man dann in dem Podcast stundenlang drüber reden, wie unlogisch das ist. Das finde ich aber auch ein bisschen blöde, sich immer so ein bisschen darauf zu fokussieren. Also ich hatte größtenteils Spaß in diesem Mittelteil, Blockbuster-Teil, da habe ich gedacht, okay, ich kann verstehen, warum auch er selbst das nicht mehr damit anfangen kann.
Ich will die Logik, glaube ich, aber trotzdem stark machen. Ich merke nämlich immer, dass je, habe ich das Gefühl, filmbegeisterter man wird, findet man solche Logikdiskussionen dann immer komplett doof. Aber ich würde schon sagen, wir sind logische Tiere auch. Also wir irgendwas ist in uns schon mit dieser Logik. Und Logik ist im Actionfilm zum Beispiel eine wichtige Sache eigentlich, um so zu verstehen, was könnte jetzt passieren und was passiert als nächstes. Und ich finde schon, dass, aber da kommen wir ganz am Ende zu, gerade Trap echt noch mal ganze Ecke geiler wäre, wenn der ein bisschen logischer wäre so, weil dann würde man auch nicht so einpennen im Mittelteil, habe ich so das Gefühl gehabt. Aber gut, das wird euch jetzt alles hinter der
Tür aufgetan. Hier. Wollen wir da vielleicht rein? Wollen wir da vielleicht rein in die komische Tür, die sich da aufgetan hat?
Diese Filme jetzt zu besprechen, ja, aber es müssen Leute draußen bleiben, nämlich die uns nicht finanziell unterstützen. Ihr werdet nie wissen, was hinter dieser Tür alles stattfindet, denn wir reden über das Werk von M. Night Shyamalan. Hauptsächlich über Sixth Sense, Unbreakable, The Village, Last Airbender, Glass, Old und Trap. Die anderen Filme werden sicher auch irgendwie angesprochen werden und wir werden es auch nicht allen dieser Filme hier in der größten Tiefgründigkeit vielleicht widmen können, weil es auch so viele sind. Aber ich bin gespannt. Ich glaube, man könnte über jeden Film 3 Stunden reden, die wir hier auf der Liste haben. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Wenn ihr das hören wollt und keine Mitgliedschaft habt, schaut mal nach auf steadyhq.com/cuts.